Kapitel 9. Rückblick 3. Dezember 2019, 25. UN-Klimakonferenz COP25, Madrid. Die Konferenz lief. Teresa Ribera Rodriguez war mit sich zufrieden. Neben ihr stand ihre chilenische Kollegin, mit der sie, wider Erwarten, in den vergangenen Monaten gut zusammengearbeitet hatte. Auch sie wirkte zufrieden. Erschöpft, aber zufrieden. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Ein mehr oder weniger substanzielles Programm mit Fachleuten und Vertretern von Klimaschutzgruppen zusammenzustellen, um die angepeilten Punkte, insbesondere den weltweiten Handel mit CO2-Zertifikaten, abschließend zu beraten. Der eigentliche Auftrag, den Teresa gemeinsam mit Carolina Schmidt und ungefähr 14 Geheimdiensten aus aller Herren Länder organisiert hatte, war ebenfalls abgehakt. Nun hieß es nur noch Präsenz zeigen und freundlich lächeln. Die erste von insgesamt 3 geplanten Zusammenkünften aller Staats- und Regierungschefs unter der Leitung des UN-Generalsekretärs Antonio Guterres war für 15 Uhr angesetzt. In wenigen Minuten also. Streng geheim, selbstverständlich. Ihr Handy vibrierte. Hallo? Ja, selbstverständlich, Pedro. Alles ist so organisiert, wie es gewünscht war. Während der Sitzung finden vor der Halle die geplanten Demonstrationen statt, um die Aufmerksamkeit der Presse zu bündeln. Ja, keine Sorge, wir haben das im Blick. Der Ministerpräsident hatte aufgelegt. Meine Güte, war der angespannt. Nun war es also soweit. Die Elefantenrunde, wie das Treffen intern genannt wurde, konnte beginnen. Meine Damen und Herren, begrüßte Antonio Guterres, die versammelten Führer der Welt. Lassen Sie uns ohne weitere Vorrede zum Punkt kommen. Sie sind alle ausführlich und umfassend im Vorfeld informiert worden. Sie hatten ausreichend Zeit, Ihre Gedanken und gegebenenfalls vorhandenen Einwände vorzubringen. Er ließ den Blick durch den Raum schweifen. Anhand Ihrer Rückmeldungen ergibt sich erfreulicherweise eine überwältigende Mehrheit für den vorgestellten Plan zur Sicherung des Fortbestandes der Menschheit. Ein leises Murmeln ging durch den Saal. Die üblichen Zweifel an den tatsächlichen Konsequenzen des Klimawandels sind dankenswerterweise ausgeblieben. Zu schlüssig und ehrlich gesagt zu erdrückend sind die Forschungsergebnisse und Prognosen unserer besten Wissenschaftler. Den meisten von ihnen wurden diese Ergebnisse bereits persönlich vorgestellt. Guterres machte eine kurze Pause. Der Plan sieht Folgendes vor. Wir werden gemeinsam an einem noch festzulegenden Ort ein streng geheimes Bauprojekt realisieren. Wir werden die letzte Zuflucht der Menschheit errichten, mit Platz für ca. 1 Million Menschen. Zusätzlich sollen ausgewählte Nutztierarten dort untergebracht und damit geschützt werden. Er sprach ruhig weiter, fast sachlich. Eine unterirdische Anlage mit Wohneinheiten, Versorgungsbereichen sowie einer zentralen Lenkungs- bzw. Entwicklungsabteilung soll im Falle eines Worst-Case-Szenarios, mit dem wir um das Jahr 2043 oder 2044 rechnen müssen, ausgewählten Personen das Überleben sichern. Einige Köpfe hoben sich. Das Auswahlverfahren werden wir in den kommenden Tagen hier gemeinsam erarbeiten. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende der Konferenz einen entsprechenden Beschluss fassen können. Im abgeschirmten Raum begannen die anwesenden Staatsoberhäupter zu tuscheln. Unmut machte sich breit über die offensichtlich bereits weitgehend feststehenden Fakten. Der US-Präsident Donald Trump erhob sich und ergriff das Wort. Antonio, jetzt mal langsam. Wir werden keine Regelung akzeptieren, die uns von der UN aufgezwungen wird. Die Vereinigten Staaten werden das Projekt notfalls auch allein umsetzen. Also sagen Sie mir nicht, was wir zu tun haben. Das entscheide immer noch ich. Nun stand auch der russische Präsident auf. Wir wollen an der Planung beteiligt werden, polterte er. Andernfalls wird auch Russland aus dem Projekt aussteigen. Guterres hatte mit dieser Reaktion gerechnet. Er hob beschwichtigend die Hände. Meine Herren, bitte, selbstverständlich werden wir die weiteren Schritte nur gemeinsam beschließen. Allerdings wird dieses Projekt, wir nennen es Hope, logistische und räumliche Grenzen haben. Wenn wir es ernsthaft umsetzen wollen, wird es nur mit Kompromissen gehen. Er sah in die Runde. Fürs Erste schlage ich vor, in die Detailberatungen einzusteigen. Wir treffen uns in 2 Tagen erneut an dieser Stelle, um mit der konkreten Planung zu beginnen. Zaghafter Applaus setzte ein, dazu ein anschwellendes Stimmengewirr, das entfernt an eine Gänsefarm erinnerte. Die Tür zum kleinen Nebenraum fiel leise ins Schloss. Kein Applaus, kein Stimmengewirr, nur das Summen der Klimaanlage. Antonio Guterres setzte sich nicht. Er blieb stehen, die Hände locker auf der Rückenlehne eines Stuhls. Um den Tisch herum hatten sich nur wenige versammelt. Keine Delegationen, keine Beraterstäbe, nur jene, die bleiben durften, wenn Entscheidungen nicht mehr öffentlich waren. Die Vertreter der inoffiziellen Top 12, Mitglieder des Sicherheitsrates und strategische Partner des Projekts. Gut, sagte er schließlich, dann sprechen wir jetzt offen. Ein Mann aus dem europäischen Block, wohl aus Frankreich, räusperte sich. Das ging schneller als erwartet. Weil niemand mehr an Zufälle glaubt, entgegnete Guterres, nicht nach diesen Daten. Trump wird nicht kooperieren, warf jemand aus Großbritannien ein. Trump wird kooperieren, sagte eine Frau aus den USA ruhig. Er wird nur so tun, als würde er es nicht. Ein kurzes, trockenes Lachen ging durch den Raum. Russland? Fragte Guterres. Russland will beteiligt sein, sagte Viktor Damilian. Nicht um zu helfen, um sicher zu gehen, nicht ausgeschlossen zu werden. Guterres nickte. Dann kommen wir zum eigentlichen Punkt. Er aktivierte das Display. Keine Präsentation, keine Grafiken, nur ein einzelner Satz. Auswahl bedeutet Ausschluss. Wir werden, sagte er ruhig, nicht 1 Million Menschen retten. Wir werden auswählen, wer eine Zukunft bekommt. Niemand widersprach. Das ist politisch nicht vermittelbar, sagte der Franzose. Deshalb wird es nicht vermittelt, antwortete Guterres. Nicht jetzt, nicht offen. Ein Delegierter aus Afrika beugte sich vor. Unsere Kontingente werden zu klein sein. Ja, sagte Guterres, davon gehen wir aktuell aus. Und Europa und Amerika zu groß. Ja, Stille. Sie wissen, dass man uns das irgendwann vorwerfen wird. Guterres sah ihn an. Irgendwann wird es niemanden mehr geben, der es vorwerfen kann. Ein anderer schaltete sich ein. Wir reden hier nicht über ein Bauprojekt. Wir reden über eine neue Weltordnung. Nein, sagte Guterres, wir reden über die Reste der alten. Er wechselte das Display. Jetzt erschienen Kategorien. Alter, Gesundheit, Nützlichkeit, Systemrelevanz. Das Auswahlverfahren muss objektiv wirken, sagte er. Messbar, technisch, unangreifbar. Und moralisch? Fragte jemand leise. Guterres ließ sich nun doch auf den Stuhl sinken. Moral, sagte er, ist ein Luxus stabiler Zeiten. Eine Frau aus Deutschland hob den Blick. Es wird Ausnahmen geben müssen. Ja, sagte Guterres, aber sehr wenige. Wer entscheidet darüber? Er sah sie an. Wir. Ein kurzer Moment, dann ein Nicken. Und falls jemand durch das Raster fällt? Fragte jemand. Dann war das Raster zu grob, sagte Guterres, oder nicht grob genug. Ein Mann am Rand des Tisches sagte zum ersten Mal etwas. Es gibt Risiken, die wir nicht modellieren können. Zum Beispiel Menschen, sagte er. Guterres schwieg einen Augenblick. Dann hoffen wir, sagte er schließlich, dass wir die richtigen auswählen. Er stand auf. Das Projekt bekommt einen Namen, einen der Hoffnung suggeriert. Hope, sagte jemand. Guterres nickte. Ironisch, murmelte einer. Nein, sagte Guterres ruhig, notwendig. Er ging zur Tür, blieb kurz stehen und sagte, ohne sich umzudrehen, was wir hier beschließen, darf nie öffentlich diskutiert werden. Nicht zu unseren Lebzeiten. Die Tür schloss sich und mit ihr eine Welt.